Deutschlandfunk.
Ofa lebt im Norden Israels und ist gerade in ständiger Alarmbereitschaft.
Vor einigen Tagen, ich glaube, das war 2:30 nachts, ist hier eine Rakete eingetroffen in einem Beduinendorf, etwas östlich von hier, die nicht abgefangen wurde und tatsächlich zu einer großen Zerstörung geführt hat.
Israel greift weiter den Iran an und die Hisbollah im Libanon und wird selbst von beiden aber auch weiter angegriffen.
Die Tage sind schwierig, die Nächte sind schwieriger, die Schulen sind zu, die Kinder drehen langsam durch.
Wie gehen Menschen wie Ofa mit dem Krieg gerade um und wie viel Rückhalt hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu noch? Das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, das bin ich. Was bedeuten die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne ganz konkret? Das fragen wir uns in diesem Podcast. Hier bekommt ihr persönliche Perspektiven und die Hintergründe dazu. Es ist Montag, der 16. März. Und weil es bei dem Krieg in Nahost, glaube ich, ganz besonders wichtig ist zu betonen, wir versuchen in Unboxing News immer wieder auf unterschiedliche Aspekte zu schauen. Es gibt Folgen, in denen wir auf die Menschen im Iran schauen. Wir haben in der Vergangenheit natürlich auch in den Libanon, nach Gaza oder ins Westjordanland geschaut. Das geht nur natürlich nicht alles in einer Folge. Aber ihr findet alle Unboxing News Folgen in unserem Podcast-Feed. Hörst du mich, Ofa?
Ich höre dich. Ich muss leider sagen, dass wir gleich hier wahrscheinlich Luftalarm haben.
Also ja,
gleich kommt die Warnung.
Ja, wir haben...
In diesem Fall renne ich schnell zum Bunker.
Ofa und ich sind gerade zum Gespräch verabredet und in dem Moment bekommt er eine Warnmeldung aufs Handy. Und ich frage ihn deshalb, ob er das Interview lieber verschieben will.
Wir können mit dem Gespräch beginnen und sollte es zu einem Alarm kommen, dann sage ich kurz Entschuldigung.
Alles
und,
klar.
Lass das Mikrofon offen, aber renne runter zum Bunker.
Ist gut, machen wir so. Alles klar. Ofa heißt mit vollem Namen Ofa Waldmann.
Ich bin israelisch-deutscher Autor, Journalist und nun auch Leiter der Grünen Heinrich-Böll-Stiftung in Israel, wohne selber im Norden Israels, von wo ich auch das Gespräch hier führe.
Ofa lebt in Haifa, keine 50 Kilometer Luftlinie von der Grenze zum Libanon entfernt. Er hat ja gerade eine Warnung aufs Handy bekommen. Aber was heißt das jetzt genau? Also war das eine Vorwarnung oder wie geht das jetzt weiter?
Wenn man aus dem Iran hier in Israel angegriffen wird, beziehungsweise aus dem Libanon, wenn die Raketen aus dem Libanon kommen, hat man keine Vorwarnung. Dann hat man eine Minute oder anderthalb Minuten, um den nächsten Schutzraum aufzusuchen. Weil der Iran etwas weiter weg ist, hat man so eine Vorwarnung. Man bekommt sie je nachdem, wo man sich befindet. Das Handy erkennt quasi die eigene Location und verschickt dementsprechend diese Vorwarnung. Dann sollte man sich in der Nähe eines Schutzraumes befinden oder bringen.
Und diese Vorwarnung hast du gerade quasi auf dein Handy bekommen und bist auch in der Nähe von einem Schutzraum?
So ist es. Also ich müsste 3,5 Etagen runterrennen, aber das kriege ich in der einen Minute, die man dann hat, hin.
Okay. Wie war es die vergangenen Tage jetzt für dich? Also es klingt so, als wärst du permanent im Alarmzustand.
Ja, das gilt für alle Menschen, die in Israel leben. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, was wir gerade besprochen haben. Man misst die eigene Umgebung in dieser Entfernung, also in der Entfernung, die man innerhalb von einer Minute oder anderthalb Minuten zurücklegt, um den nächsten Schutzraum aufzusuchen. Die Tage sind schwierig, die Nächte sind schwieriger, die Schulen sind zu, die Kinder drehen langsam durch. Aber gleichzeitig muss man sagen, man behält den Kopf. Die Menschen in Beirut oder in Teheran, das heißt im Libanon oder im Iran, haben keine Schutzräume, haben auch keine Sirenen. Und Rahel, das Frustrierende dabei ist, ich glaube, wir haben genau das gleiche Gespräch im Juni geführt. Und ich glaube, ich habe genau die gleichen Sätze wiederholt, dass man die eigene Umgebung mit der Entfernung misst, die man innerhalb von einer Minute zurücklegt. Ich glaube, ich habe haargenau den gleichen Satz gesagt. Und damals hieß es doch, das war der endgültige Sieg. Und nun sind wir wieder im Krieg.
Du meinst den sogenannten 12-Tage-Krieg letztes Jahr im Juni, als es eben auch schon Bombardierungen gab. Jetzt bist du wieder in dieser Situation. Ofa, wie blickst du gerade auf diesen Krieg?
Das Gefühl, dass ich dir genau die gleichen Sätze gesagt habe vor fast einem Jahr, ist äußerst frustrierend. Also wie gesagt, wie oft stand man in Israel und hat man schon gehört, das war jetzt der endgültige Sieg und das wird jetzt Jahre bzw. Jahrzehnte Ruhe und Frieden bringen und dann befindet man sich innerhalb eines Jahres wieder im Schutzraum. Manchmal ist ein Krieg offenbar nicht zu vermeiden. Die Frage ist immer, welchen politischen Horizont haben diese militärischen Auseinandersetzungen? Weil ohne einen solchen politischen Horizont wird man hier im Nahen Osten und anderswo auch einfach endlos Krieg haben. Und man stellt sich die Frage, man hat sich diese Frage gestellt in Bezug auf den Gazastreifen, man stellt sich diese Frage in Bezug auf die Hezbollah in dem Libanon und man stellt sich nun auch diese Frage in Bezug auf die iranische Führung bzw. auf den Iran. Gibt es eine Exit-Strategie? Gibt es einen politischen Horizont, der wirklich dieser endlosen Kette von Kriegen ein Ende setzen soll? Ist die Regierung daran interessiert? Das ist eine schwierige und offene Frage dahin.
Für Ofer bedeutet der Krieg also wieder ein ständiger Wechsel zwischen Schutzraum und Wohnung, ohne zu wissen, wie lange das noch so geht. Vor 2 Wochen, kurz nachdem Israel und die USA angefangen haben, den Iran anzugreifen, hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu im Interview mit Fox News gesagt:
It may take some time, but it's not going to take years. It's not an endless war.
Es werde vielleicht ein bisschen dauern, aber keine Jahre. Es werde kein endloser Krieg sein. Der Krieg hat sich inzwischen allerdings ausgeweitet. Die israelische Armee hat heute bestätigt, dass sie im Süden des Libanon mit begrenzten und gezielten Bodeneinsätzen begonnen haben, um die Hisbollah-Miliz, einen Verbündeten des Regimes im Iran, zu bekämpfen. Hunderttausende Menschen im Süden des Libanon mussten ihre Häuser verlassen und BeobachterInnen gehen davon aus, dass Israel dort eine Art Pufferzone einrichten will. Ein Ende des Krieges ist also noch nicht in Sicht. Wie finden die Menschen in Israel das? Darüber habe ich mit meinem Kollegen gesprochen.
Ich bin Jan-Christoph Kitzler, seit 2022 im ARD-Studio Tel Aviv und ich berichte über Israel und über die palästinensischen Gebiete.
Jan-Christoph war am Wochenende als Reporter bei einer Antikriegsdemo in Tel Aviv dabei. Was hat er da erlebt?
Zunächst mal war das eine sehr kleine Veranstaltung und das zeigt auch so ein bisschen die Stimmung im Land. Also das waren vielleicht ein paar Dutzend Menschen, wirklich nicht viele. Die haben Schilder hochgehängt, die haben sich gegen den Krieg ausgesprochen. Das sind Leute, die sagen, wir dürfen, wenn es um die Sicherheit Israels geht, und die liegt vielen am Herzen, die erleben das ja, dass es hier eine Bedrohung gibt, wir dürfen aber darüber nicht, und das sagen diese Leute, nicht nur militärisch nachdenken, sondern müssen auch politisch drüber nachdenken. Auch zum Beispiel ein Regimewechsel im Iran ist mit Bombardierung aus der Luft nicht machbar. Und die Bedrohung der Hisbollah, die geht auch nicht einfach weg. Genauso wie die Bedrohung durch die Hamas nicht weggegangen ist. Die wollen, dass Menschen hier in der Region, auch Menschen, die nicht Israelis sind, eine Perspektive haben. Das bezieht sich auf die Palästinenser. Mhm. Das sind oft die gleichen Leute, die gegen den Gaza-Krieg demonstriert haben und die jetzt eben auch gegen diesen Krieg demonstrieren. Und was die alle eint, ist ein großes Misstrauen gegen die amtierende Regierung von Benjamin Netanyahu. Es gibt ja insgesamt total viel Zustimmung für diesen Krieg. Wenn man sich die Umfragen anguckt, dann sind 82%, das war letzte Woche die letzte Zahl, 82% der Israelis tatsächlich dafür, dass dieser Krieg geführt wird. Eben um diese Bedrohungen, die vom Regime in Teheran ausgehen und auch durch die Hisbollah auszuschalten, um dafür zu sorgen, dass man in Israel sicherer leben kann. Das ist das eine. Aber wenn man sich das dann nochmal konkret anguckt, dann gibt es 2 Sachen zu diesen Zahlen zu sagen. Das eine ist, das sind vor allem jüdische Israelis, die diese hohe Zustimmung haben. Wenn man sich die arabisch-palästinensische Bevölkerung anguckt, das sind ja 21% etwa hier der Gesellschaft, dann ist die Stimmung da deutlich geringer. Das sind nur noch ein bisschen über 20%, die den Krieg gut finden. Und dann gibt es noch einen ganz anderen interessanten Befund, nämlich ich glaube, Benjamin Netanyahu, der Premierminister, hatte gehofft, hier ist ja ein Wahljahr, in diesem Jahr wird hier gewählt, dass ihm das auch politisch nützt. Und wenn man dann die Umfragen, die politischen Umfragen anguckt, was würden denn die Israelis jetzt wählen, dann hätte seine Regierung, er zusammen mit ultraorthodoxen und sehr rechtsextremen Koalitionspartnern, keine Mehrheit mehr stand jetzt. Das heißt, dieser Krieg wird zwar befürwortet, aber bisher scheint er Benjamin Netanyahu nicht politisch zu nutzen, weil es ganz, ganz großes Misstrauen gegen ihn und seine Regierung gibt.
Ich wollte gerade fragen, wie erklärst du dir das, dass die Zustimmung zu diesem Krieg weiterhin in der Gesamtbevölkerung sehr, sehr hoch ist, Benjamin Netanyahu aber nicht davon profitiert? Warum glaubst du, ist das so?
Ich glaube, dass eigentlich fast alle Israelis diese Bedrohung hier ganz persönlich erleben und auch dem glauben, was Benjamin Netanyahu ja seit vielen, vielen Jahren sagt, dass das ultimative Böse hier in der Region, wenn ich es mal so sagen darf, der Iran ist, das Regime im Iran. Das sagt Netanyahu seit 4 Jahrzehnten. Mhm. Er hat gesagt, neulich mal, als er ein öffentliches Statement abgegeben hat, er habe 40 Jahre lang davon geträumt, diesen Krieg zu führen.
Ja.
Und jetzt wird er halt geführt. Und diese Bedrohung, das ist den Menschen hier tatsächlich eingehämmert worden und die kann man ja auch erleben tatsächlich jetzt. Die besteht halt in 3 Dingen. Das eine ist das iranische Atomprogramm, also die Gefahr, dass dieses Regime eine Atombombe bekommt. Das zweite sind die Stellvertretermilizen, also die Proxys, wie Hisbollah zum Beispiel, aber auch die Hamas wurde vom Iran unterstützt und die Houthi-Rebellen im Jemen, die haben sich noch nicht an dem Krieg bisher beteiligt. Es könnte noch kommen. Und das Dritte, das sind eben die Raketen aus dem Iran. Und das sind ballistische Raketen. Wir haben hier Einschläge gesehen, es gab hier Tote. Und das ist auch eine ganz reale Bedrohung. Und das wird von den allermeisten Israelis, egal auf welcher Seite sie jetzt politisch stehen, geteilt. Das andere ist dann eben die politische Frage. Da sieht man, Netanyahu ist gerade in einem Prozess wegen Korruption und Amtsmissbrauch. Er hat immer noch keine Verantwortung übernommen für das, was am 7. Oktober passiert ist und verhindert da mit seiner Regierung auch tatsächlich, dass das ordentlich aufgeklärt wird. Und dann ist ja noch das große Thema, der Versuch dieser Regierung, den Rechtsstaat hier in Israel zu schwächen durch eine sogenannte Justizreform. Also das heißt, die Justiz soll geschwächt werden so, dass sie die Regierung nicht mehr kontrollieren kann. Und das ist vielen Leuten, geht das zu weit. Er hatte bei der letzten Wahl eine Mehrheit. Aber jetzt, Stand jetzt, hätte seine Regierung keine Mehrheit mehr. Und das ist ziemlich konstant seit langem. Und ich glaube, Netanyahu hatte ein bisschen darauf gehofft, dass dieser Krieg ihm mehr Popularität auch bringt, ihm persönlich. Und ich glaube, die meisten Israelis würden, wenn es nur um das Thema Sicherheit geht, auch weiterhin Netanyahu wählen. Aber es geht ja noch um viele andere Fragen
hier. Jetzt hat US-Präsident Donald Trump in den USA sehr großen Druck, den Krieg zu beenden, auch weil es einfach wirtschaftlich ganz krasse Auswirkungen hat. Wie problematisch ist das für Benjamin Netanyahu, der den Job ja zu Ende bringen will?
Also hier hört man natürlich auch diese ganz erratischen Aussagen von Donald Trump, der einen Tag das sagt, den anderen Tag das, der sich widerspricht, wo es auch widersprechende Aussagen von Pete Hegseth, dem Kriegsminister, wie er jetzt ja heißt, gibt und dann Donald Trump wieder was ganz anderes sagt. Das nimmt man ja auch wahr. Ich glaube, die israelische Strategie ist sehr, sehr fokussiert auf ganz einfache Ziele. Und das ist nämlich eben, diese Bedrohung auszuschalten. Und es ist ein großer Erfolg, so wird das jedenfalls hier gesehen und verkauft auch, von Benjamin Netanyahu, dass es ihm gelungen ist, die USA dazu zu bringen, diesen Krieg mit Israel zu führen. Ich glaube, das ist passiert. Netanyahu hat es geschafft, Donald Trump davon zu überzeugen, dass dieser Krieg ohne große Kosten relativ risikolos geführt werden kann. Jetzt zeigt sich, dass es länger dauert, dass es große Probleme gibt an den Weltmärkten, dass es eine große Gefahr ist, dass das hier zu einem Flächenbrand wird. Und das ist ein Problem vor allem für Donald Trump, aber nicht so sehr für Benjamin Netanyahu. Der denkt immer nur in diesen Bedrohungskategorien. Der ist auch nicht besonders interessiert an Stabilität in der Region. Also Netanyahu ist wahrscheinlich auch Chaos im Iran relativ egal, solange die Bedrohung für Israel eben durch die drei Sachen, die ich genannt habe, ausgeschaltet wird. Und je länger er das tun kann, die israelische Armee hat jetzt gesagt, man habe noch tausende weitere Ziele und man sagt, man bereitet sich darauf vor, diesen Krieg noch mindestens 3 Wochen führen zu können. Je länger das geht, desto besser ist es aus Netanyahus Sicht, weil er dann eben sagt, okay, ich kann die Bedrohung jetzt ausschalten und je länger ich diesen Kampf führen kann, desto länger ist diese Bedrohung dann auch ausgeschaltet.
Glaubst du, dass Israel diesen Krieg auch ohne die USA weiterführen kann und wird?
Da muss man unterscheiden. Also ich glaube nicht, dass Israel den Krieg gegen den Iran weiterführen wird. Das ist eine total komplizierte Logistik, das muss man verstehen. Also jedes Kampfflugzeug, was hier in Israel startet, muss auf dem Weg in den Iran oder zurück in der Luft betankt werden. Das ist ein Riesenaufwand, der da betrieben wird, um diese Ziele alle zu treffen. Und das funktioniert jetzt nur, und das funktioniert auch nach allem, was wir wissen, relativ reibungslos in enger Abstimmung und Koordination mit den USA. Die haben sich im Iran tatsächlich auch die Kampfzonen aufgeteilt. Die USA schlagen eher im Süden zu, Israel eher im Norden und Westen. Es gibt viel Abstimmung. Hier ein Soldat hat neulich mal gesagt, dieser Krieg werde auf Englisch geführt. Also das ist ganz enge Zusammenarbeit. Und das ist tatsächlich, glaube ich, nicht denkbar, dass Israel das alleine weitermacht. Ich glaube, wenn die USA sagen, der Krieg ist zu Ende, dann ist der Krieg im Iran zu Ende. Die andere Frage ist im Libanon. Das ist ein Krieg, den kann Israel weiter alleine führen. Da brauchen sie die USA nicht. Da gehen sie jetzt weiter vor. Da wollen sie eine Pufferzone einrichten. Da ist das einzige Hindernis sozusagen die Billigung durch Donald Trump, durch die USA. Wenn der sagt, nein, du musst auch diesen Krieg beenden, dann wird es schwierig für Israel. Aber diesen Krieg könnte Israel auf jeden Fall alleine weiterführen. Und ich glaube, das ist auch der Plan, das zu tun. Eine Pufferzone einrichten, möglichst viel von der Hisbollah zerschlagen. Und das kann auch weitergehen, wenn der Krieg mit dem Iran schon zu Ende ist.
Die grundsätzliche Zustimmung zu dem Krieg ist in Israel also weiterhin ziemlich hoch. Gleichzeitig schränken die Gegenangriffe von Iran und der Hisbollah das Leben in Israel ja auch massiv ein. Und man hat ja auch Ofer Waldmann in Haifa angehört, wie kriegsmüde er ist. Er hat Netanyahu in der Vergangenheit auch immer wieder scharf kritisiert. Wie blickt er jetzt auf die kommende Zeit?
Das Bedrückende, was du in meiner Stimme richtigerweise hörst, ist, dass egal, wo du hinschaust, Rahel, ist es sehr schwierig gerade, um das diplomatisch auszudrücken, Hoffnung zu schöpfen, sei es in der Auseinandersetzung zwischen dem Iran und Israel, sei es in dem Libanon, sei es im Westjordanland, wo die Gewalt gegen die palästinensische Zivilbevölkerung rasant zunimmt, sei es bei den Zuständen der Menschen, der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, sei es bei den Menschen in Israel, die in der Tat sehr kriegsmüde sind, sehr unter diesem Krieg leiden, dass der Weltfrieden gefährdet bleibt, solange Menschen wie die iranische Regierung, das iranische Regime, solange die Hezbollah in dem Libanon wütet, solange die Hamas im Gazastreifen regiert, das steht außer Frage. Ich glaube, that goes without saying, ja, das ist ja klar. Die Frage ist, ne, es gibt diesen Satz von Nietzsche, wenn man gegen Ungeheuer kämpft, dann wird man gegebenenfalls selber zum Ungeheuer. Da muss man sich fragen, ob das langsam ebenfalls für Israel gilt. Und nochmal, Kriege muss man manchmal führen, offenbar. Die Frage ist, hat man den politischen Horizont, der diese Kriege auch irgendwann beendet? Ich befürchte, wenn ich jetzt auf den Nahen Osten schaue oder auf die Kriegsführung der USA, die Antwort darauf könnte Nein heißen.
Ofer, du hattest eben diesen Voralarm. Ich habe jetzt nichts mehr gehört. Du musstest auch jetzt nicht sofort weg. Was heißt das jetzt? War das dann jetzt nur ein Voralarm und es gibt aber keinen Alarm? Oder wie geht's jetzt in den nächsten Minuten für dich wohl weiter?
Also, wenn ich jetzt halt auf mein Handy schaue, dann steht es, begib dich bitte in die Nähe eines Schutzraumes. Und das gilt nach wie vor. Irgendwann kommt dann eine Entwarnung, aber offenbar wurde die Rakete abgefangen, und zwar so, dass auch die Trümmer hier nicht runterkommen, was übrigens, diese Trümmer sind manchmal genauso gefährlich. Das haben wir in den letzten Nächten ebenfalls sehr oft erlebt, dass diese Trümmer, also dass es quasi Eisen regnete. Auch deshalb sollte man sich in Sicherheit bringen.
Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Jens Többen, Mathis Dierkes, Marcel Christmann und ich, Rahel Klein. Über ein Unboxing News Abo würden wir uns freuen, dann verpasst ihr keine Folge. Danke fürs Zuhören, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk App.